Herzlich willkommen zum Frankfurter Regulierungspodcast. Mein heutiger Gast ist Sabine Frank, Head of Governmental Affairs and Public Policy bei Google DACH. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Unternehmen, Politik und Regulierung. Mit ihr spreche ich darüber, wie digitale Regulierung in der Praxis entsteht und wie Unternehmen, Politik und Wissenschaft dabei zusammenwirken. Sabine, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Danke. Ich möchte mit deiner persönlichen Perspektive erstmal beginnen. Also nicht direkt mit einzelnen Gesetzen, sondern mit dem Handwerk von Regulierung. Meine erste Frage wäre, was war der Moment in deiner Karriere, in dem du verstanden hast, wie Regulierung wirklich entsteht, jenseits des Lehrbuchs?
Ich hatte das Glück, sehr früh in meiner Karriere anzufangen als Geschäftsführer der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Das ist die Selbstregulierung der Internetbranche. Und als ich angefangen habe, ist das Modell der Selbstregulierung und später der Koregulierung wirklich dort eingeflossen. Das heißt, ich habe sehr frühzeitig mit Unternehmen an Selbstregulierungskodizes im Bereich der Suchmaschinen, Mobilfunkanbieter, damals auch Chatanbieter gearbeitet, um zu gucken, wie wir neben und überall einer gesetzlichen Rahmenregulierung Sachen auch nochmal spezifizieren. Und im Bereich des Jugendmedienschutzes ist es dann sehr früh als erster Bereich der Koregulierung, also es gibt einen gesetzlichen Rahmen und unter dem Rahmen gibt es Möglichkeiten für Selbstregulierungsinstitutionen, für Unternehmen Sachen festzulegen, was dann zu einer Rechtssicherheit für die Unternehmen führt. Das durfte ich mitentwickeln und habe so quasi früh gelernt, dass gerade im Internet, wo Bewegungen so schnell sind, wo wir damals Kodizes entwickelt haben für Dienste, die es überhaupt nicht mehr gibt heutzutage, wir andere Regulierungsinstrumente brauchen. Und das nämlich im Bereich der Co- und Selbstregulierung. Und das sieht man, finde ich, ganz schön heute auch wieder, wenn wir uns den AI Act angucken, wo ja auch genau dieses Instrument der Co-Regulierung wieder neu eingeführt wird. Das heißt, ich bin vor 25 Jahren fast angefangen in meiner beruflichen Laufbahn und wirklich sehr früh genau das verstanden und genau das interessiert mich auch, an dieser Schnittstelle zu arbeiten und zu sehen, was gibt's für gesellschaftliche Entwicklungen, was können wir als Unternehmen auch machen. Selbstregulierung beginnt ja im Unternehmen selbst, ne? Ich muss ja nicht immer warten, bis Gesetzgeber kommt und was vorschreibt, sondern in dem Bereich. Und ich glaube, dass genau das auch spannend sein wird in der Zukunft. Gerade mit AI, gerade im Bereich von Agentic, werden sich Sachen so schnell verändern. Das heißt, wir werden auch eine wirklich agile Form von Regulierung brauchen, um da mitzukommen.
Wunderbar. Wenn morgen ein Gesetzentwurf kommt, liebe Sabine, der Google direkt betrifft, was passiert konkret in den ersten 48 Stunden in deinem Team?
Also die meisten Gesetzentwürfe kommen ja nicht vom Himmel geflogen, sondern es gibt eine gesellschaftliche Debatte über Themenstellungen ja vorher schon, ne? Da wird was festgestellt, wo noch keine Regulierung da ist, wo man aber Notwendigkeiten sieht. Das heißt, wir sind sehr früh und ich bin sehr früh schon natürlich im Austausch mit Politikern, Ministerien, aber auch dritten Parteien, NGOs, um zu gucken, naja, was sind denn eigentlich diese Themen, die wir sehen? Also ein konkretes Beispiel jetzt gerade ist, was wir sehen, diese unter Social Media Ban diskutierte Frage, müssen wir für Menschen einer bestimmten Altersgruppe bestimmte Dienste oder Features verbieten? Das kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern ist auch ein langer Prozess. Und obwohl wir Regulierungen in dem Bereich haben, wird sowas diskutiert. Das heißt, wir sind sehr früh schon dabei, denn zu erläutern, was genau gibt's für Angebote heute schon bei uns in den Diensten, was gibt's für begleitende Angebote im Bereich der Medien, Kompetenzvermittlung und so weiter. Wenn dann ein Gesetzesentwurf kommt in einem bestimmten Feld, dann ist es so, dass wir das natürlich weitergeben an die Kollegen der Rechtsabteilung und auch Regulatory Affairs, heißt das bei uns, die sich dann die Gesetze angucken und schauen zusammen mit den unterschiedlichen Produktteams bei uns, was für Einfluss hat das eigentlich auf bestimmte Produkte oder Features in den Produkten. Und dann fangen wir weiter an, um zu gucken, okay, was hat denn das für unsere Produkte Auswirkungen, aber was hat das eigentlich auch für Auswirkungen für Unternehmen, die mit uns partnern. Also wir sind ja viel im Bereich sozusagen in den verschiedenen Diensten, wo auf unseren Diensten andere Unternehmen sozusagen wieder aufbauen. Das heißt, das versuchen wir immer auch im Blick zu halten. Sonst geht nicht nur um uns, sondern was für Auswirkungen hat das für Wer betreibt, die mit unseren Angeboten Werbung treiben? Was hat es für Auswirkungen für Unternehmen, die im Cloud-Bereich tätig sind und unsere Cloud-Angebote nutzen und so weiter? Und dann würden wir, das ist das Nächste, dann würden wir selbst in Gespräche eintreten mit, ne, Mitgliedern der Bundesregierung, mit Abgeordneten. Wir würden aber auch mit Unternehmen sprechen und sagen, haben wir gesehen, seht ihr das auch so, seht ihr das anders? Also es ist ein sehr dynamischer Prozess.
Mich würde aber ein Thema noch wirklich interessieren. Lass uns von dieser praktischen Arbeit auf die größere Frage schauen, nämlich natürlich Interessenvertretung und Glaubwürdigkeit. Warum braucht Politik die Perspektive von Unternehmen wie Google überhaupt?
Also ich glaube, ich kann gut anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe. Es geht hier nicht nur um Google, sondern wir sind ein Unternehmen, die sehr viel mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, wo die Dienste viel von anderen Unternehmen auch genutzt werden. Und ich glaube, da eine Perspektive auch an Politik zu geben und zu sagen, ne, das betrifft uns und damit auch, aber sehr, sehr viele Unternehmen, die in Deutschland erfolgreich Umsätze machen, Geschäfte machen, Angebote für Nutzerinnen und Nutzer geben. Das ist, glaube ich, der wichtige Teil in der Diskussion.
Ich würde gerne ein bisschen noch mal tiefer reingehen. Woran erkennt man die Grenze? Wann wird aus legitimer Interessenvertretung Einfluss der Regulierung verzerrt statt verbessert?
Also unser Ansatz ist immer zu sagen, wir verstehen, dass Regulierung sinnvoll sein kann. Und zwar, wenn Regulierung gute Leitplanken setzt, ist es auch ein richtiges Instrument und ein Instrument, wo Sicherheiten entstehen, wo Produktivitäten entstehen können, wo ein Wettbewerbsvorteil eben auch für einen Standort entstehen kann. Das ist mir nur wichtig vorwegzuschicken. Also unser CEO Sundar Pichai hat zum Beispiel zum AI sehr früh gesagt, AI ist viel zu wichtig, um es nicht zu regulieren. Es ist aber auch viel zu wichtig, um es nicht gut zu regulieren. Und ich glaube, genau darum geht's, herauszufinden, was ist gute Regulierung. Und das gilt für alle möglichen Bereiche von Regulierung. Ne? Und da in Wettstreit zu treten, Argumente auszutauschen und zu sagen, habt ihr denn alle Perspektiven bedacht in der Regulierung? Das sehe ich als meine Rolle, als unsere Rolle, genau das zu machen. Und ich glaube, das ist nicht nur legitim, sondern es ist notwendig, um wirklich gute Regulierung zu schaffen.
Kritiker sagen, große Digitalkonzerne hätten strukturell mehr Zugang zu Politik als kleinere Akteure oder die Wissenschaft. Wie begegnest du diesem Vorwurf?
Also wir sind in der Tat viel im Austausch. Das hat auch damit zu tun, dass von den, ich glaube, ungefähr 109 Digitalregulierungen, die in Europa in den letzten wenigen Jahren geschaffen wurden, fast alle auf uns Anwendung finden. Das heißt, es gibt ganz viele Anlässe, auch in Austausch zu treten. Und es gibt damit auch ja ganz viele Anlässe, quasi eine Perspektive zu haben. Ich nehme aber nicht wahr, dass es anderen Unternehmen nicht genauso gelingt, genau das zu tun. Im Übrigen nehme ich auch sehr deutlich wahr die wirklich wichtige Rolle von Associations, also von Verbänden, wo mit denen wir auch arbeiten, aber andere auch arbeiten, die sehr gebündelt natürlich Interessen auch dann dort aufnehmen können und sehen können, ist das jetzt nur das Interesse eines Unternehmens, von vielen Unternehmen, um da zurückzugehen in die Politik. Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir einfach so viele Produkte anbieten, dass wir einfach auch sehr viel, wir viel Gesprächsbedarf haben, aber es auch sehr viele Nachfragen gibt an uns, an unsere Produkte.
Ein Thema ist sehr interessant. Du vertrittst ja ein US-Unternehmen in Europa. Während zwischen Washington und Brüssel offen über digitale Regeln gestritten wird, wie navigierst du denn diese Spannung in deiner Rolle?
Also ich verstehe mich sehr stark als Übersetzerin, sowohl intern als auch extern. Also unsere Aufgabe ist es, sozusagen Produkte anzubieten, die für Nutzerinnen und Nutzer, für Unternehmen gut funktionieren. Und dafür ist, das habe ich gesagt, ein regulatorischer Rahmen durchaus auch hilfreich. Und die Frage ist, was sind die Konsequenzen dieser Regulierung? So, das ist das eine. Und da geht es gar nicht so sehr um die Frage Transatlantik und haben wir da derzeit Spannung oder nicht, sondern auch da, glaube ich, Politik zu helfen, vielleicht den Blick ein wenig auch zu erweitern. Wenn wir uns nämlich angucken, viel der Diskussion, die wir gerade führen, ist rund um AI und sozusagen, welchen Einfluss hat die AI auf die Gesellschaft, auf die Unternehmen, auf uns insgesamt. Wenn wir uns dann angucken, das ist aber gar kein nur europäisches oder nur amerikanisches oder ein transatlantische Fragestellung, sondern letztlich eine globale Fragestellung, glaube ich, müssen wir uns auch da wieder gewahr werden, dass so Instrumente, wie wir unter G7, ne, zur Ratspräsidentschaft in Tokio das Hiroshima-Abkommen, was sozusagen so einen Rahmen reguliere oder einen Rahmen, eine Idee gesetzt hat, wie mit AI umgegangen werden kann, dass das eher die richtigen Schritte sind, um so globale, ich will gar nicht Herausforderungen sagen, weil AI ist ja auch eine riesige Chance, aber so globale Fragestellungen wirklich guten Rahmen zu geben. Also, ich glaube, wir sollten uns da gewahr sein, dass wir letztlich die Internetfragen globale Fragen sind und wir auch da wirklich größere Antworten finden müssen.
Google ist als Gatekeeper direkt vom Digital Market Act, also betroffen. Wo erzeugt der DMA aus deiner Sicht Komplexität ohne Wirkung? Und wo hat die Kommission recht?
Also ich würde das gerne nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also wir sind grundsätzlich Befürworter von Regulierung. Das gilt auch für den DMA. Ne? Wir haben nie uns aufgemacht zu sagen, das ist wirklich problematisch und das ist vorab geschickt wichtig. Offenhaltung von Märkten ist wichtig. Ein fairer Wettbewerb ist total wichtig. Also das unterstützen wir voll. Bei ein paar Entscheidungen sehen wir tatsächlich aber, dass es negative Auswirkungen auf am Ende Nutzerinnen und Nutzer hat. Also die bei zum Beispiel erzwungenen Service-Entkopplungen Friktion wahrnehmen. Und das heißt, es ist schlecht aus einer Produktperspektive, es ist aber insbesondere auch schlecht aus einer Nutzererfahrungsperspektive. Es gibt andere Erfahrungen oder Entscheidungen, wo wir sehen, dass europäische Marktteilnehmer, weil sie genau diese Angebote nicht mehr von uns wahrnehmen können, schlechter gestellt sind als ihre Mitbewerber außerhalb der Europäischen Union. Das heißt, auch diese Perspektive im Blick zu haben, nicht nur bei der Entstehung von Regulierungen, sondern auch bei der Bewertung von konkreten Verfahren und Umsetzungen, das scheint mir entscheidend zu sein.
Sehr, sehr spannend, danke. Wenn wir bei der EU-Kommission mal bleiben, die EU-Kommission arbeitet mit Vereinfachungsagenda, also Better Regulation and Simplification. Und da ist zum Beispiel auch Digital Omnibus an der Verschlankung ihrer Digitalgesetze. Was wäre aus deiner Sicht echte Vereinfachung und wo liege die Grenze zur verdeckten Deregulierung?
Das ist eine sehr gute Frage. Also aus meiner Sicht ist wirklich da entscheidend, dass eine konsequente Auflösung von Widersprüchen, die wir sehen in Rechtsakten, vorgenommen wird. Also auch so eine Beendigung von Silo-Gesetzgebung. Also es wird manchmal nicht gesehen und es entsteht Regulierung, wo ähnliche und manchmal widersprüchliche Regulierung schon vorhanden ist. Und das muss zwingend aufgelöst werden. Das hindert uns als Europäer wirklich wettbewerbsfähig wieder zu werden, muss man ja leider sagen. Und manchmal ist es eben auch so, wo mit einer guten Intention aber negative Auswirkungen da sein können. Lass mich ein Beispiel nennen. Ne? In einem digitalen Omnibus gibt es den sogenannten Browser-Level-Consent. Das heißt, man hat sich überlegt, es gibt diese ganz vielen Cookie-Banner, die immer wieder auftauchen, wo Menschen zu Recht genervt sind, wenn sie so viele Ja-Nein klicken müssen. Also wie vereinfacht man das? Das ist eine total legitime Frage, Vereinfachung von solchen Verfahren. Und die Idee, die man hatte, war nun auf einer Browser-Ebene genau diese die Einwilligung einzuholen. Das hat aber übersehen, dass es ganz viele negative Konsequenzen haben kann, weil ich eben nur auf dieser einen Ebene dann vielleicht nur einmal Nein sage und dann nie wieder solche sozusagen Datenverarbeitungen zustimme oder sehr lange nicht mehr. Und das hat massive Auswirkungen auf die gesamte Digitalwirtschaft in Europa. Also es ist mal errechnet worden, dass wenn das so käme, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein Drittel allein nur für den Bereich der Werbung ein Drittel der Umsätze sozusagen wegfallen würde. Und das sind bis zu 50 Milliarden Euro. Also extrem relevante Auswirkungen mit einer guten Intention, wo aber das Impact Assessment gefehlt hat. Und wenn das Impact Assessment fehlt, dann habe ich halt keine horizontale sozusagen Sicht auf die Dinge und dann entstehen genau sowas. Und das ist eben wichtig, ne? Vereinfachung, echte Verschlankung, Auswirkungen sehen, das scheint mir der richtige Weg. Insofern wirklich gut, dass es die Omnibusse gibt. Wichtig auch, dass sozusagen die Auswirkungen am Ende des Tages wirklich Berücksichtigung finden.
Zum Schluss fast möchte ich noch zwei Punkte schauen. Einmal Wissenschaft und natürlich Nachwuchs. Welche Rolle spielt wissenschaftliche Evidenz in deinem Gespräch mit der Politik und woran scheitert es, wenn Forschung den Weg in Regulierung nicht findet?
Ja, super Frage, weil sagen wir, ich glaube, wir würden uns ja alle wünschen, eine wissenschaftsfundierte Regulierung. Das heißt, ich glaube, es muss noch viel mehr zum Goldstandard werden, dass bevor Regulierung kommt, wir eine Impact-Analyse haben, wir eine Auswertung haben, wir gucken, was für Regulierung gibt's in dem nun nochmal oder zu regulierenden Teil, was gibt's für ähnliche Regulierung. Das passiert aus meiner Sicht nicht immer und nicht ausreichend genug und führt dann auch manchmal zu Konsequenzen, dass man dann im Rahmen von Omnibussen Sachen wieder irgendwie gerade rücken muss. Im Idealfall sollte das nicht passieren und deshalb ist auch, das finde ich total wichtig, dass das jetzt immer mehr eingefördert wird. Ne? Ich brauche ein Impact Assessment, bevor ich Regulierung einführe. So, und der zweite Teil ist die Praxistauglichkeit. Also sich auch nochmal anzugucken, was hat das denn für Auswirkungen eben für Nutzerinnen und Nutzer, für andere Unternehmen, zu versuchen, den singulären Blick wegzuschaffen. Das ist nicht so ganz einfach, ist aber aus meiner Sicht ein Idealzustand, den wir anstreben müssen. Insofern, genau, ist es total wichtig, aber leider nicht immer Realität heutzutage.
Schade. Meine vorletzte Frage. Ein Student, zum Beispiel jetzt von der Frankfurt School, möchte in deinem Bereich Public Affairs arbeiten. Welchen einen Grundsatz gibst du ihr ihm mit?
Oh, das ist ja herausfordernd, nur der eine Grundsatz. Also,
wir können auch zwei machen, wenn du möchtest.
Ja, also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich sehe meine Rolle sehr stark als Brückenbauer, als Übersetzerin von verschiedenen Welten. Ich glaube, da, das muss man sich zu eigen machen, wenn man in so eine Rolle will. Man muss sich zu eigen machen, auch in die Schuhe des Gegenübers zu steigen und zu verstehen, aus was für einer Perspektive kommt er oder sie eigentlich, um bestimmte Forderungen an uns Unternehmen zu haben. Erst dann, glaube ich, kann man sinnvoll beraten im Unternehmen und dann wird man auch als, und das ist der zweite Teil, den, glaube ich, sehr wichtig ist, als kredibler Gesprächspartner wahrgenommen werden. Nur dann, wenn das gelingt, glaube ich, können wir auch sozusagen gut Politik beraten und können wir gut auch sozusagen im Unternehmen die Situation schildern. Also das ist, glaube ich, total wichtig, nicht nur die Inhalte zu kennen, die man vertritt, sondern wirklich auch sich ein wenig lösen zu können von dem Hier und Jetzt und auch sozusagen das gesellschaftlich Notwendige im Blick zu behalten. Das wären die zwei Sachen, die aus meiner Sicht elementar wichtig sind, um einzusteigen und dann hoffentlich auch Freude am Beruf zu haben.
Liebe Sabine, wir kommen bald zum Ende. Meine letzte Frage ist eine offene Frage. Gibt es ein Thema, worüber wir unbedingt heute noch sprechen sollten?
Also, wenn du mich so fragst, wir haben jetzt ganz viel über Regulierung und Rahmenbedingungen gesprochen. Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal über die Möglichkeiten von AI sprechen. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, unbestritten, dass AI viel zu wichtig ist, um nicht einen guten regulatorischen Rahmen zu haben. Und das, den hat Europa sicher gegeben. Aber wir neigen auch als Europäer, vielleicht sogar insbesondere als Deutsche dazu, sehr stark in den Problemen zu denken und zu wenig die Opportunitäten dann noch zu sehen. Und das dürfen wir wirklich gar nicht aus dem Blick verlieren, weil das ist die breite Technologie, die uns helfen kann und hoffentlich auch helfen wird, nicht nur wirtschaftlich wieder da anzuschließen, wo wir sein wollen, nämlich ganz vorne und nicht nur im hinteren Mittelfeld. Und es wird uns auch helfen, wenn wir es gut machen, dass wir in der Wissenschaft wirklich ganz wahnsinnige Schritte gehen. Ne? Also wenn wir uns angucken, wie AI geholfen hat in der Proteinentfaltung, wirklich Lichtjahre schneller genau sozusagen die Strukturen der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, wo jetzt irgendwie die Unternehmen daran arbeiten können, ganz neue Medikamente nicht nur für den Bereich der Krebsforschung, der Demenzforschung zu entwickeln. Das heißt, wir haben ganz neue Möglichkeiten, wirklich auch gesünder zu sein als Gesellschaft. Und wenn wir es richtig anstellen, wird es uns auch gelingen, mehr Zeit für die wesentlichen menschlichen Interaktionen zu haben. Und dafür wird es aber wichtig sein, Gesellschaft auch mitzunehmen und zu sagen, wir müssen das umarmen. Wir müssen sozusagen die positiven Seiten sehen, nicht verhehlen, dass es auch Risiken gibt. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Ich will das überhaupt nicht negieren. Aber wir müssen das proaktiv angehen, weil sonst verharren wir in einer Starre und sehen nur das Negative. Und die Rakete fliegt aber. Und sie sollte nicht ohne uns fliegen.
Also, das ist ein super Abschlusssatz. Sabine, vielen Dank für das Gespräch und für deine Einblicke. Das war der Frankfurter Regulierungspodcast mit Sabine Frank über die Frage, wie digitale Regulierung wirklich entsteht. Zwischen Brüssel und Mountain View, zwischen Unternehmen, Politik, Wissenschaft. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, Sabine.
Vielen Dank, Erkan, für deine Zeit.
Danke.